Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Alexander Panzer, Mesner Kreativkopf Brückenbauer. Ja, lieber Alexander, schön, dass du heute bei uns im Weiden-Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo Benjamin, danke, dass ich da sein darf.
Lieber Alexander, wenn man deinen Lebenslauf so liest, denkt man sich, da steckt eigentlich Stoff für mehrere Leben drin. Koch, Blumenladen, Deutsche Post, Automobilhandel, Priesterseminar, Bestattungswesen und heute Mesner. Gibt es trotzdem für dich einen roten Faden?
Es gibt keinen roten Faden. Es ist entstanden, wie es entstanden ist, manchmal durch Zufall, manchmal durch Fügung und immer offen für Neues.
Offen für Neues und das warst du am Anfang, da hast du gesagt, ich mach mal Koch. Was hat dich da an dem Beruf gereizt und animiert, in die Berufssparte zu gehen?
Gereizt hat mich an dem Beruf eigentlich gar nichts. Das war nicht das, was ich mir gewünscht habe ursprünglich. Ich wollte schon immer Pfarrer werden. Theoretisch, praktisch war es nicht möglich. Geprägt vom Elternhaus war es dann aber so, man muss Beruf lernen. Das habe ich dann auch gemacht und habe mir halt dann was ausgesucht, das mir relativ gelegen ist. Und das war halt Koch. Das hat mir schon dann auch gefallen, aber es war halt schon eine strenge Schule.
Strenge Schule. Wo warst du Koch?
Im Steinwarthaus in Pfaden habe ich Koch gelernt. Und das war ja mitunter fürs Leben ja, geprägt.
Geprägt, ja. Hackordnung, relativ strenger Ton.
Ja, und vor allem Ordnung, Genauigkeit, dass man eben Abläufe macht, dass man funktioniert, Stressresilienz hat, dass man da nicht gerade einknickt, wenn es heiß hergeht.
Steinwaldhaus, Farben, war ja eigentlich, man muss nur sagen, du bist ja in Erbendorf aufgewachsen.
Ja.
Das war ja das Haus in der ganzen Region.
War. Das ist von gewissen
Strömungen
nicht mehr.
Das ja, so. Und tatsächlich, und das ist schon eine Verbindung, du hast gesagt, schon immer ein bisschen Pfarrer werden. Wahrscheinlich das ist da auch der Grund, du hast sehr früh ehrenamtlich auch als Mesner begonnen, oder?
Als Mesner habe ich ehrenamtlich begonnen in den 2000er Jahren in Erbendorf. Ich war als Kind schon Ministrant. Mich hat mein Mesner vor Ort geprägt, der dann mich relativ früh auch mit in die Materie hineinzogen hat, wie das funktioniert, wie das hinter den Kulissen funktioniert. Nicht nur, wenn ich zu den Zeiten zum Ministrieren komme, der hat mir dann auch erklärt, wie das mit den Glocken ist, wie das mit dem Bauwerk an sich ist und so weiter und so fort. Also auf was man ein wenig schauen muss. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, wenn du mal fertig bist mit der Ausbildung, das war Juli vor meiner Ausbildung, ist er dann gekommen und hat gesagt, wenn du jetzt fertig bist mit deiner Ausbildung, dann wirst du Mesner in Erbendorf. Dann sage ich, da hast du noch ewig Zeit, über 70 Jahre damals. Und zwei Stunden nach dem Gespräch ist er tot gewesen.
Ah, ja. Okay. Also war das auch irgendwie eine Fügung jetzt, dass dann sofort quasi...
Das war eine Fügung, ja. Dann habe ich übergangsweise das ehrenamtlich mitgemacht. Drei Jahre, beziehungsweise dann habe ich 3 Jahre gelernt und nach 5 Jahren war ich dann Mesner in Erbendorf.
Also war das auch hauptamtlich oder war das ehrenamtlich?
Das war schon festberuflich, also ja. Ich war angestellt, habe nebenbei dann den Blumenladen aufgemacht.
Mit Charlie Bear,
mit
ja.
Mit Charlie Bear aus Langeweile. Was eine Idee über Winter entstanden ist.
Was ja sowohl für dich, aber auch für Charlie Bear eigentlich so aus einer Laune heraus entstanden ist, oder?
Das war aus der Laune heraus, dass ich die Zeit hatte, eher schon mal das Geschick dafür, weil ich ja noch konnte keine Blumen binden, als ich den Blumenladen aufgemacht habe. Das haben wir dann miteinander so entwickelt und den Blumenladen gibt es ja heute noch.
Ja, ich glaube, er hat jetzt aufgehört, Charlie, habe ich gelesen.
Er hat ihn übergeben und es existiert aber immer noch, diese Idee.
Aber man kann sich da vorstellen, du warst quasi halbtags im Laden gestanden und am Wochenende in der Kirche.
Genau, auch unter dem Tag, wenn zwischendrin Termine waren, Beerdigungen, Gottesdienste, dann war ich halt unten im Laden, bin rauf in die Kirche und so haben wir das durchwechseln können, weil das auch heute noch so geführt ist. Der Mesner heute, der das auf diese Basis hin macht, der arbeitet nebenbei, soweit ich jetzt weiß, bei der Stadt Erbendorf und macht nebenbei den Mesner mit. Also das muss man ein bisschen so Teilzeit sehen.
Und du hast ja am Anfang gesagt, es gibt keinen roten Faden. Ich glaube nämlich, dass es schon einen gibt. weil im Blumenladen, jetzt mal um konkret bei den Blumen zu bleiben, da geht es ja oft mehr als um Blumen. Viele Menschen da kommen ja auch und reden, erzählen. Ist das auch schon ein bisschen Seelsorge?
Das ist mit Sicherheit Seelsorge, weil zu allen Anlässen die Leute kommen. Das ist Hochzeiten, Beerdigungen, Taufen, Kommunion, also zu allen Anlässen, Geburtstagen, zu fröhlichen und traurigen Anlässen. Das ist wie in der Kirche auch. Die Leute kommen zu allen Anlässen vorbei, haben alle Emotionen dabei und mitunter ist man dann im Blumenladen auch die Anlaufstelle, wo man ein bisschen abladen kann, weil man nicht so funktionieren muss, wie jetzt, wenn man beim Pfarrer hockt oder bei der Stadt dann irgendwelche Unterlagen beantragen muss oder beim Bestatter irgendwas machen muss. Das hat man dann in der Regel beim Blumenladen. Ist das ein bisschen, wir haben es ein bisschen lockerer gehalten, eben eher Begegnung und ja, Offenheit und nicht irgendwie, da ist die Ladentheke, da ist Schluss. Also die Leute konnten bei uns überall mit hin und das war einfach immer offenes Haus und das haben sie sich auch erlaubt und haben sich ja wohl gefühlt.
Da könnte man ja sagen, eigentlich so sein Leben geordnet und macht das, was so das Herz trägt, man macht Blumen und es hätte ja auch so ewig so weitergehen können.
Ja.
Ging es aber nicht.
Nee.
Wieso?
Ja, die Irrungen und Wirrungen der Zeit sind ein bisschen so dazwischen gekommen und dann hat sich das ein bisschen auseinanderdividiert, aber wir sind heute noch in gutem Kontakt. Wir machen immer noch ab und an miteinander was, wenn es Not am Mann ist oder wenn man eben was braucht, ob man jetzt an Allerheiligen irgendwie oder jetzt Hochzeit steht bei mir an von einem Verwandten, von meinem Neffen, da kann ich auch wieder drauf zurückgreifen, wenn ich Not habe. Ja, da gibt sich immer wieder mal was, wo man sich sieht.
Dann ging es ja ein bisschen, ich sag mal, querbeet. Post Siemens, Ausbildung Automobilkaufmann. War das so eine Suche oder hat sich vieles da einfach ergeben?
Die Post hat sich ergeben, würde ich sagen. Siemens hat sich auch mehr oder minder ergeben. Da war das, würde ich sagen, eigentlich mal Anlaufstelle, dass ich sage, das könnte mehr werden. Bei der Post jetzt eher weniger, aber bei Siemens. Da habe ich dann erst in der Vorfertigung gearbeitet, später dann in so einer kleinen Entwicklungsabteilung, das ganz nett war. Hat mir eigentlich gefallen, ist wie Lego-Bausatz bauen gewesen.
Okay.
Hat man jetzt nicht unbedingt, wenn man ein bisschen einen Plan lesen kann, ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Also mir hat das schon Spaß gemacht. Die haben aber damals wegen der Einstellungsstopps, die es verhängt hatten, keine neuen Stellen mehr offen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will Bestatter lernen, weil das schon immer mich interessiert hat. Irgendwie so diese Nähe zum Morbideren, glaube ich.
Okay, ja.
Und dann habe ich gesagt, ich will Bestatter lernen. Habe dann aber nebenbei damals schon noch als Koch in Bressart gearbeitet, im Autohaus. Die hatten ja Lokal dabei. Mhm. Da habe ich dann nebenbei gearbeitet. Und meine Chefin, die Frau damals vom Chef vom Autohaus, hat zu mir gesagt, du kannst doch unmöglich Bestatter lernen. Lern doch lieber bei meinem Mann Automobilkaufmann.
Ach so.
Und das war eigentlich dann der Grund, auch der Grund, dass ich das gelernt habe. Beim Bestatter ist das Problem, auf die Jahre wären schon damals die Ausbildungsbetriebe nicht da gewesen in der Nähe. Also es gab da nur wenige, die ausbilden durften. Die waren schon voll belegt. Das ist ja noch nicht so lange ein Ausbildungsberuf in dem Sinn. Und dann habe ich das klassische Automobilkaufmann. Mir dann dachte, das ist auch eine kaufmännische Ausbildung, wenn ich Autos verkaufe.
Ist auch eine Kiste.
Kannst auch
Federn.
Das ist auch eine Kiste. Ja, das ist so, mein Modell wäre so, also du kaufst dir, für einen Bestatter wäre es dann so, ob du dir jetzt die kleine Beerdigung kaufst, ist halt dann der 1er BMW.
Ja.
Die Luxusausführung ist halt dann der 7er BMW.
Ja, und da erlebt man ja auch durchaus genau diese Spreizungen.
Ja.
Hast du die Ausbildung abgeschlossen?
Ja.
Oder tatsächlich?
Ja. Ja, ich habe. Hallo.
Hallo, alles.
Ich bin gelernter Koch, das habe ich abgeschlossen. Ich habe meine Automobilkaufmann-Ausbildung abgeschlossen. Ja, das war alles so. Wenn ich was anfange, dann will ich es eigentlich auch abschließen.
Bis auf eine.
Wiesner kann man nicht lernen.
Du warst auch kurz im Priesterseminar.
Stimmt, ich war im Priesterseminar. Das war aber, warte mal, kommt noch was dazwischen? So nach dem.
Ich glaube, nach dem Automobil.
Ich war nach dem Automobilkaufmann trotzdem beim Bestatter. Und da haben wir gesagt, dass das so, da war ja nur so im Außendienst tätig und das hat mich ein bisschen unterfordert und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich es probieren, ich muss was anderes machen, ich muss das nochmal testen, ob ich meinen Urwunsch erfüllen, studieren, aber ich hatte kein Abitur und dann habe ich halt das Abitur erstmal nachholen müssen.
Oh.
Nach 17 Jahren Pause von der Schule bin ich dann in die neu eingeweihte Vosbos in Weiden gegangen. Das schon, ich kam aus der Schule, da gab es noch grüne Tafeln und Tageslichtprojektoren.
Ja.
Heute sind es Dokumentenkameras und Whiteboards. Und das war.
Da warst du wahrscheinlich öfter der Lehrer, oder?
Da war ich wahrscheinlich der Dinosaurier. Also ich hatte einen in der Klasse, der war noch ein Jahr oder zwei älter als ich.
Okay. Aber
wir waren schon die Dinosaurier und teilweise deutlich älter als die Lehrer.
Aber am Schluss trotzdem bist du wieder zurück ins Bestattungswesen?
Ich habe das Fachabitur dann gemacht,
ja.
Bin ins Priesterseminar gegangen, über Regensburg nach Eichstätt. Und dann habe ich schnell gemerkt, so. Die Struktur hätte ich jetzt im Priesterseminar, glaube ich, nicht durchgehalten. Also das war halt leider dem ein bisschen geschuldet. Ich bin jetzt nicht der fürs klösterliche Leben bestimmt. Also das Seminarleben ist halt schon sehr strukturiert, sehr ja, in sich gekehrt ein bisschen. Also da ist man so in seiner eigenen Welt. Und ich habe in Eichstätt dann immer parallel, ich habe ja Religionspädagogik erst angefangen. Und da läufst du dann mit den Theologen völlig konträr in den Vorlesungen und auch in den ganzen Programmen, das ja das Haus bestimmt. Und musste mir jeden Tag anhören und musste mich rechtfertigen, warum ich heute wieder bei irgendeinem Termin und Gebet oder sonst irgendwas nicht da bin. Und dann habe ich eher ganz oft mit dem Küchenpersonal Mittagessen als mit dem Priesterseminaristen.
Das heißt, am Schluss gegen Priesterberuf entschieden?
Genau, gegen das entschieden.
Und trotzdem, dann waren doch eine längere Zeit Bestattungswesen.
Ja, das war ja was, da hat sich wieder eine Möglichkeit ergeben, im gleichen Unternehmen, im Büro, das organisatorisch halt dann mitzumachen, was ja nichts anderes ist wie Automobilkaufmann. Du bist letztlich zum Organisieren und Vorbereiten von den Sachen zuständig. Und das habe ich dann gemacht, bis ich jetzt bei Miesen angekommen bin.
2223.
Genau.
Ankommen. Zumindest vorerst. Zumindest ja. Vorerst. Seitdem bist du Miesner. Hattest du das Gefühl, jetzt, das ist es jetzt?
Ja, also es ist zumindest jetzt gerade eine Baustelle. Deswegen ist es ist jetzt eine andere Struktur ein bisschen. Also ich bin für mich selber verantwortlich. Der Pfarrer ist mein Chef. Ich habe eine Kollegin und ein paar andere Mitarbeiter, die in der Kirche sind. Das ist also nicht mehr das Gefüge, wie es in normalen Unternehmen sind, dass du halt klassisch einen Chef hast und viele Kollegen oder so. Und selbst wenn es ein kleines Unternehmen ist, dass du nur ein paar Kollegen hast. Es ist bei uns relativ ausgedünnt und ziemlich klein, für das eigentlich so große Pfarrei ist, läuft aber. Deswegen habe ich aber eine ziemlich freie Hand, was ich machen kann.
Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir natürlich alle viele Kirchgänger haben, aber nicht jeder weiß eigentlich, was ein Miesner so macht den ganzen Tag. Weil die meisten erleben ja Miesner eher so als Ehrenamtlichen, der Kirche aufsperrt, zusperrt.
Kerzen anzünden.
Was machst du denn den ganzen Tag?
Wein trinken.
Was machst du?
Was mache ich? Also meine Kernaufgaben sind nach Arbeitsvertrag. Also wenn wir nach Arbeitsvertrag gehen, die Sorge ums Kirchengebäude und den anvertrauten Gebäuden drumherum. Das betrifft bei mir jetzt das Pfarrheim, also die Kirche St. Josef als Kernobjekt, das Pfarrhaus, eben das Pfarrheim, St. Sebastian und Weiden-Ost. Da ist ein Gebietsraum. Das ist auf dem Papier so, würde aber so von der Struktur nicht funktionieren. Deswegen gibt es ein paar Ehrenamtliche, die mir ab und an mithelfen. Und da bin ich eben dankbar und können wir alle dankbar sein, dass es gibt und dass die das machen. Und ansonsten gibt es dann noch eben die Sorge um alles, was drumherum ist. Organisatorisch, egal wenn Feiertage anstehen, egal wenn außergewöhnliche Sachen anstehen, wie eben Firmungen oder Hochzeiten. Also du musst halt immer Ansprechpartner sein für alles Mögliche, terminlich, jetzt die Umbaumaßnahmen bzw. die Vorarbeiten zur Innensanierung, die jetzt laufen seit ein paar Wochen. auch da muss man immer wieder für alle Terminlichkeiten an Anlaufstelle sein. Egal, ob das Gerüstbauer sind, ob das die Restauratoren sind, da kommen immer wieder Fragen und immer wieder Termine, wo man dabei sein muss.
Also auf jeden Fall multifunktional,
ja.
Multitasking musst du auch machen.
Ja.
Vielleicht nochmal kurz zu den Gebäuden. Also das Offensichtlichste ist ja St. Josef tatsächlich, unsere Stadtpfarrkirche. Vielleicht auch trotzdem, das gerade erwähnt, Sebastian ist ja auch dabei, unser schönes Kirchlein, oder ist es eine Kapelle? Was ist es denn eigentlich?
Das war eine Kirche, die früher schon existiert hat, lange vor Josef, mit Michael parallel. Und in der viele Gottesdienste gefeiert wurden, aber heute nicht mehr, es war nie die Pfarrkirche, es ist auch heute nicht mehr im Fokus, sage ich mal so, aber trotzdem finden da drin regelmäßig Gottesdienste statt, ob zu den Herz-Jesu-Freitagen oder ab und an auch mal eine Hochzeit oder wie jetzt momentan die ukrainische Gemeinde ihre Gottesdienste drin feiert, regelmäßig, weil die halt auf uns zukommen sind, sie bräuchten einen Platz, wo sie das machen könnten.
Ob also ihre orthodoxen.
Genau, das ist ja ukrainisch unierte Kirche, also mit den römisch-katholischen uniert und deswegen haben die da die Möglichkeit auch in ihr Gottesdienst zu feiern und das stört also auch nicht den normalen Ablauf.
Du bist ja sehr nah dran an Kirche und wie sich Kirche entwickelt, eigentlich jetzt schon über Jahrzehnte. Wie nimmst du denn wahr, wie hat sich denn der Blick und die Erwartungen erstmal von den Kirchgängen, von den Christen auf die Kirche verändert? Man spricht von weniger Gottesdienstbesuchen, Kirchenaustritten. Wie nimmst du denn diese Entwicklungen wahr? Du warst ja sehr nah dran.
Ich kann mich heute noch sehr lebhaft daran erinnern, als ich Ministrant war und ich in Erbendorf bei einem Kolpingfest, damals unser Heimatbischof, in dem Fall der Wilhelm Schammel, der ja Weihbischof in Regensburg war und später Bischof von Passau, und wir zogen da zur Kirche und dann war an einem Sonntagvormittag eine Bäckerei offen. Und dann fragt er so, was denn das ist, dass hier quasi die Bäckerei offen hat. Seit kurzem ist es jetzt so, dass die Bäckerei sonntags geöffnet haben darf und offen hat. Und das hat er mit so einem Unglauben wahrgenommen. Also, dass das, wie das sein kann. Und ich meine, der ist ja aus einer ganz anderen Zeit. Der war in die 30er Jahre geboren, in einer ganz anderen Struktur der Kirche aufgewachsen. Ich bin jetzt auch in einer sehr traditionellen Struktur aufgewachsen, von der Familie her und dann auch von der Kirche, die ich als Kind kannte, die ist heute auch nicht mehr so vorhanden. Und das muss auch gar nicht. Kirche ändert sich und Kirche kann sich auch ändern. Man muss nicht immer mit der Zeit gehen, aber man muss auf jeden Fall am Ball bleiben. Und man muss einfach offen sein für die Leute und für ihre Nöte. Und wenn man das versucht und das auch ernst nimmt, dass man die Leute ernst nimmt, dann hat man, denke ich, auch weniger Probleme mit den Kirchbesuchern, dann kommen die schon. Ob jetzt die dann zu den Gottesdiensten kommen oder wie es bei uns in St. Josef ist, dass oft unterm Tag wesentlich mehr Leute zum Beten in die Kirche kommen, als an einem 9 Uhr Wochentagsgottesdienst vorhanden sind, das ist ja egal. Aber die Kirche ist offen, die Kirche ist Anlaufstelle für ihre Sorgen, für ihre Nöte, die sie haben. Ob sie das jetzt laut vorbringen, uns gegenüber sagen oder nur Gott in Stillen sagen, das ist ja ihnen überlassen.
Und vielleicht, also du hast gesagt, Kirche darf sich auch verändern, darf auch anders kommunizieren, zum Beispiel über Instagram.
Jo.
Es gibt einen Kanal von St. Josef, gerne folgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber tatsächlich kriegt ihr durchaus Aufmerksamkeit. Allein mit einem Video habt ihr plötzlich Millionen Menschen erreicht.
Ja.
Was geht euch da durch den Kopf?
Was ist mir durch den Kopf gegangen? Das war mein allererstes Video, das ich geremixed habe. Und ich habe noch nie ein Video geremixed. Und das war das allererste. Und das hat
dann quasi Asperges Weihwasser.
Ja, oder? Das war das mit dem Weihwasser und dem Kaplan. Da ist der Kaplan sowieso recht großzügig immer. Und das war das allererste Video, das ich dann, das war spontan einfach. Ich habe das im Urlaub, ich habe dann 2 Tage frei gehabt, gesehen. auf Instagram war da einer, der hat halt, ja, das Aspergillen ist halt dann verloren, weil es eben runtergefallen ist vorne und hat eine kleine Menge geschmissen. Und dann haben wir gedacht, ha, das ist ja nochmal die Stufe weiter als unser Kaplan schafft. Und das habe ich dann geschnitten. Musste ja erstmal lernen, dass man dieses geschnittene Video auch nicht länger machen kann, als das ursprüngliche Video war. Deswegen nur 6 Sekunden. Aber die 6 Sekunden haben völlig ausgereicht. Und dann habe ich das erstmal nicht reingestellt. Dann habe ich es auf Speichern. Und irgendwann nachts um 11 habe ich es dann eingestellt. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll denn passieren? Ja. Früh um 7 waren 1 Million Aufrufe. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße. Ist halt wieder der Kaplan was davon gewusst. Der Pfarrer oder irgendwer. Und deswegen habe ich dann mal ganz schnell in der Früh alle möglichen angerufen und gesagt, Leute, ich glaube, ich habe was angestellt. Und weil ich ja nicht alleine für den Kanal zuständig bin. Also wir sind eine Gruppe, die das miteinander machen. Und das war halt so ein Fall von mir, so spontan ein Fall. Ja, und der hat zum Schluss ja 7,4 Millionen Aufrufe.
7,4 Millionen.
Ja.
Ja, und das in unserer schönen St. Josef-Kirche. Ist auf jeden Fall eine der markantesten Kirchen, das Stadtbild prägende Kirchen. Ich habe vor kurzem das herausgehoben, wurde ich darauf hingewiesen, St. Michael ist auch prägend, also beide sind prägend, um das hier gleich gleichzustellen. Aber du bist ja Mesner in St. Josef. Was macht dieses Gotteshaus für dich persönlich so besonders?
Dass es mehrere Superlativen hat. Es ist der größte Kirchenbau der Diözese seit dem Mittelalter, seit dem Ausgehenden. Es haben sich seitdem nie mehr welche an einen größeren Bau gewagt. Die, ja, wirklich, die Ausmaße sind beeindruckend für das, dass es eine Pfarrkirche ist. Hm. Und das Geläut, das wir haben, ist nach dem Regensburger Dom mit der großen Glocke das tontiefste Geläut der Diözese, was natürlich auch mir persönlich schon sehr gut gefällt und die Nachbarn, Entschuldigung bitte, auch darunter leiden müssen, weil ich dann schon bei Anlässen so lange wie möglich und durchaus auch oft die Glocken benutze. Dann ist es so, es ist eine der 3 größten Jugendstilkirchen, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Es gibt in Augsburg, in Südbayern, Augsburg, die Herz-Jesu-Kirche, die ist noch ein bisschen größer. Die ist aber in der Struktur anders. Das ist eine reine Jugendstilkirche, außen wie innen, haben 7 Meter mehr an Länge und 7 Meter mehr an Höhe, aber nur einen Turm. Aber bei uns die Kombination mit dem neuromanischen Baustil im Außen, Ansicht, der Außenansicht und den Jugendstil im Inneren, ist es halt eigentlich fast einzigartig. In Österreich gibt es irgendwo noch eine, die ist ähnlich gebaut, aber wie gesagt, das ist halt schon was Besonderes, das jetzt gerade wieder aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden muss, weil ja der Jugendstil über viele Jahrzehnte in der Vergangenheit überhaupt keine Bedeutung gehabt hat. Das war einfach zu modern. Das war in der Bauzeit zu modern. Das war in der, ja, in den 70ern zu modern. Neulich war jetzt wieder erst jemand da, der sich erinnern kann, dass die Lehrer im Augustinus-Gymnasium immer, wenn sie über die Josefskirche gingen, mit Spott und Häme erzählt haben.
Wie zu bayerisch-barock war.
Wie hässlich diese Kirche ist. Und ja, es ist ja weitläufig das ganze Land geprägt durch irgendwelche Barockkirchen oder ja, dann in der Regel oft nur neugotische Kirchen oder gotische Kirchen, aber nicht eben durch Jugendstil.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich erlebe ja, wenn ich Gäste habe oder ich habe auch manchmal Besuchergruppen, und ich sage immer, wir müssen in St. Josef gehen, weil man von außen nicht erwarten oder nicht erkennen kann, was man innen erwartet, nämlich ein Lichtermeer, ein Geschichtenmeer, ein von Lichtstrahlen und Monumenten geprägtes Gebäude, das jetzt saniert werden muss. Innensanierung steht an. Eine Maßnahme, die lange auf sich warten lassen hat, aber angepackt werden muss, oder?
Ja, die letzte Innensanierung war vor 50 Jahren, in den 70er Jahren. Jetzt geht es darum, die Kirche innen vollumfänglich auf den Prüfstand zu stellen, was ist zu machen, in welchem Maße und in welchem Umfang muss es gemacht werden. Und da muss jetzt momentan alles mitgedacht werden, weil auch in Zukunft diese Sanierungsschritte oder diese Sanierungs Zeitpunkte immer weiter hinausgezögert werden müssen, ja, weil es eben ja immer teurer wird. Mhm. Das ist eben was, in den 70er Jahren waren viele Sachen noch unkomplizierter als heute sind. Heute kosten mitunter so Geschichten wie Voruntersuchungen fast schon so viel Geld, als in den 70er Jahren die ganze Sanierung kostet hat.
Also das heißt, jetzt kommen die Voruntersuchungen, es gilt einfach einmal den Status quo festzuhalten, dann eine Planung zu machen. Wie lange wird es denn dauern?
Jetzt aktuell sind die Voruntersuchungen noch geplant bis im Oktober hinein. Mhm. Die Gerüste werden jetzt noch so 4 bis 5 Wochen, wenn es gut geht, dass dann noch stehen werden und rauskommen danach, dass die Voruntersuchungen soweit abgeschlossen sind, damit man weiß, wie ist die Substanz im Zustand, wie sind die Verschmutzungsgrade, wie intensiv wird die Bearbeitung sein müssen. Dann kommt natürlich dazu Elektroplanung, Lichtplanung, generell auch die Struktur der Räumlichkeit an sich. Wo gibt es Schwerpunkte? Sakristei. Da läuft die ganze Technik zusammen. Die ist auch in den 70er Jahren neu gemacht worden und das ist halt leider, ja, damals auch wie so oft Eiche, wie sagt man da, Eiche hell, aber Furnier. Kein Vollholz. Okay, die alte Sakristeiausstattung, die steht noch oben, die halt schon seit 125 Jahren, die vor 50 Jahren, die fällt schon auseinander, schon seit 15 Jahren. Mhm. Und das ist halt das, dass man eben das vernünftig macht, dass es über lange Zeit Bestand hat und so gut wie möglich gemacht wird.
Es geht ja nicht nur das Gebäude zu erhalten, sondern auch die Kirche als solches. Und da erleben wir ja gerade auch die pastorale Entwicklung 2034, ein Zusammengehen, Zusammenwirken der Pfarreien, die zwar noch eigenständig bestehen, aber eben in St. Josef auch ihren Nukleus, ihren Kern haben werden. Wie begleitest du diese Entwicklung oder nimmst du diese wahr? Oder betrifft dich das erstmal gar nicht?
Momentan ist diese Entwicklung auf dem Papier irgendwo vorhanden. Wie es in der Realität umgesetzt wird, das bleibt mal noch fraglich. Wie du schon gesagt hast, es gibt überall Pfarreien, die auch installierte Priester haben. Und installierte Priester sind installierte Priester.
Können nicht versetzt werden, habe ich gelernt.
Quasi. Und ja, das ist eben die Frage, wann da Bewegung ins Spiel kommt und ob dann irgendwann mal von oben wer sagt, ja, aber jetzt müssen wir mal räumen und ja, Josef wird in Zukunft der Kern oder die Mitte der Stadt und auch eben die Pfarrei bleiben, von der aus halt alles dann ja versorgt oder ja
koordiniert wird.
Aber wie das dann wirklich umgesetzt wird, bis 2034 ist ja noch ein bisschen. Und das ist einfach das man jetzt noch nicht so fest sagen kann. Hm. Wichtig wäre halt, dass man die Pfarreien, ja, dass man das Grenzdenken ja ein bisschen hinter sich lässt. Ich meine, wir haben jetzt schon erste Schritte gemacht. Wir haben jetzt morgen haben wir Firmung, das haben wir in Erzisu. Da wirken ja auch schon mehrere Pfarreien zusammen in der Stadt, dass es nur eine Firmung gibt, dass nicht jede Pfarrei für sich extra eine Firmung macht. Wir haben schon länger mit St. Konrad die letzten Jahre immer wieder im Wechsel Firmungen gemacht. Jetzt sind wir eben mit Elisabeth und Herzisu zusammengegangen. Und es ist ja ganz schön, dass man das dann so wechselt. Und es ist auch wichtig. Und was die Zukunft bringt, mei, das lassen wir mal noch.
Auf jeden Fall ist mehr in Bewegung, sowohl im Baulichen als auch im Seelsorgerischen, als man manchmal der Kirche zutrauen würde. Ja. Also es tut sich schon einiges. So ein bisschen abschließend, wenn du einen Wunsch für St. Josef und die Kirche in Weidenfrei hättest, was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass weiterhin und auch in langer Zukunft, nachdem vielleicht ich nicht mehr bin und viele andere in der Pfarrei jetzt nicht mehr sind, dass es trotzdem noch den Aha-Effekt gibt, wenn man nach St. Josef kommt, dass man, wenn man Weiden dann so sieht, und in die Kirche geht, dass man das Lebendige spürt, dass man auch, ja, dass man willkommen ist, dass es eine offene Kultur ist, eben, dass Kirche vielfältig sein kann und das ja in Zukunft eben ja schwieriger wird wegen Priestermangel und so weiter. Es gibt aber auch genügend andere Sachen, die man machen können, ohne dass man einen Priester dazu braucht. Beten kann jeder und das ist das Wichtige, die Kirche offen zu halten, das möglich zu machen, dass die Leute lange rein können. Manchmal im Sommer, wenn das Wetter schön ist, lasse ich manchmal die Kirche bis nachts um 11 offen und auch da gibt es noch Leute, die hineingehen und das ist, ja, das freut die Leute. Freut auch mich, wenn ich dann Leute sehe, die dann halt da nachts drin sind und das wünsche ich mir halt für die Zukunft, dass die Kirchen offen bleiben. Egal, ob die jetzt Hauptstelle sind oder Nebenstelle, wenn es geht, Anlauf sind.
Du nutzt ja auch, also du hast ja ganz tolle Kunstideen, die du auch umsetzt, zu Pfingsten immer wieder mal, zu Weihnachten oder zu Kunstgenuss bis Mitternacht, wo ganz tolle Installationen sind. Vielleicht mal, um das zu greifen können, an Opferkerzen sieht man ja ein bisschen, wie viele Menschen kommen.
Das stimmt. Ja, wir brauchen für unsere, man muss ja immer sagen, wir sind kein Dom, wir sind keine Kathedrale, die irgendwie touristisch da großartig im Fokus steht. Weiden hat seine Touristen, da kommen auch viele, aber es sind viele Kirchbesucher, die aus Weiden selber sind, die regelmäßig Kerzen anzünden und ich brauche so im Jahr ca. 60.000 ja, Opferkerzen und das ist schon eine Menge.
Das würde ich sagen. Das ist ein Ausrufezeichen und ich glaube, die Zahl hätte man wahrscheinlich nicht so zugetraut, wenn man geschätzt hätte. Wir könnten noch so viele Punkte noch so viel tiefer legen, aber wie so oft, während die Kirche und St. Josef kein Ende hat, hat dieser Podcast langsam ein Ende. Aber bevor wir zum Ende kommen, haben wir natürlich unsere Schnellantwortrunde. Bitte antworte spontan. Frühmesse oder Pfarrfest?
Pfarrfest.
Weihrauch oder Glockengeläut?
Glocken.
Instagram oder Schaukasten?
Instagram.
Blumenstrauß oder Kerze?
Blumenstrauß.
Tradition bewahren oder neues Wagen?
Eine Mischung aus beiden, aber eher neues Wagen noch.
Eine Mischung aus beiden und ein Lebenslauf, der immer auch beides wiedergespiegelt hat. Lieber Alexander, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in deinen außergewöhnlichen Lebensweg, deine Begeisterung für Kirche und dein Einsatz dafür, dass Glauben heute Menschen erreicht, analog wie digital. Danke natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gerne euer Feedback mit Sternen bei Spotify und Co. Wenn ihr selbst einmal Gast sein wollt oder Vorschläge habt, schreibt uns an info@weidenpodcast.de. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.